Herzlich willkommen zum heutigen Interview mit Professor Dr. Kuhn. Sie arbeitet an der Frauenklinik in Bern, ist dort leitende Ärztin der Urogynäkologie und stellvertretende Chefärztin der Gynäkologie. Ich freue mich sehr, Frau Kuhn, dass Sie hier sind und uns Antworten rund ums Thema Operation bei einer Senkung geben. Wir haben sehr viele Fragen erhalten von Frauen aus der Rund Unendlich Fit Community. Es ist ein Thema, das interessiert, das merken wir auch immer wieder, wenn wir E-Mails bekommen zum Thema Senkungs-OP, aber wir merken auch, dass es gar nicht so viele Informationen gibt und deshalb freuen wir uns ganz fest, dass wir Ihnen ein paar Fragen stellen dürfen.
Ich freue mich auch sehr, Frau Meier. Vielen Dank.
Genau, zuerst würde ich gerne einfach ein bisschen von Ihnen wissen, wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen aus an der Frauenklinik, nebst den OPs?
Also das ist, glaube ich, einer der ganz großen Vorteile, dass es nicht so den typischen Arbeitsalltag gibt. Es gibt so im Wochenverlauf gewisse Regelmäßigkeiten, zum Beispiel, wann ich Sprechstunde habe. Das ist eine Regel, ja, je nachdem, was für Sprechstunden, da gibt es auch noch unterschiedliche am Montag, am Dienstag und am Donnerstag. Und der Mittwoch ist in der Regel für Operationen reserviert und der Freitag auch. Aber je nach Woche und je nach Situation kann sich das auch mal ändern. Aber ich schätze es extrem, dass hier kein Tag wie der andere ist.
Und Themen, die Ihnen begegnen, neben Senkungsoperationen in Ihrem Arbeitsalltag?
Vorwiegend eben bin ich in der Urogynäkologie tätig. Also das sind nicht nur Senkungsoperationen, das sind auch Probleme mit Inkontinenz, mit hormonelle Probleme mit Inkontinenz, andere Blasenprobleme, zum Beispiel, dass man die Blase nicht so gut entleeren kann, manchmal auch, dass man den Darm nicht so gut entleeren kann. Oder wie in der allgemeinen Gynäkologie auch eben Probleme, dass es Schmerzen beim Geschlechtsverkehr gibt oder Schmerzen in der Blase, in der Scheide. Das ist so, ich würde sagen, so 80-90% meiner Tätigkeit. Und dann betreue ich noch die Gender-Sprechstunde, also vor allem Transpersonen, die eine Transition machen wollen, hormonell, und auch Erwachsene mit Störungen der Geschlechtsdifferenzierung. Also zum Beispiel, ja, der altmodische Ausdruck, der heute nicht mehr benutzt wird, sind eigentlich Zwitterpersonen oder wir sagen eigentlich heute mit nicht eindeutigem äußeren Genitale.
Vielen Dank für diesen Einblick. Wie sind Sie in die Urogynäkologie gekommen und dann auch zu den Senkungs-OPs? Was war so Ihr Weg bis dorthin?
Ich muss gestehen, dass das ein klein wenig Zufall war. Als ich jung war, wollte ich eigentlich, das ist nicht schon immer mein Berufswunsch gewesen, ich wollte früher immer Hausärztin werden. Und dann habe ich aber, weil es aktuell keine Ausbildungsstelle in der Gynäkologie war, 2 Jahre Urologie gemacht, hier auch am Inselspital. Und das hat mich dann so ein bisschen dazu prädestiniert, diesen Urogynäkologie-Bereich hier zu übernehmen. Und das habe ich dann gemacht, nachdem ich dann irgendwann mal hier Oberarzt oder Oberärztin geworden bin. Seitdem habe ich diesen Bereich hier und mache den immer noch sehr, sehr gerne. Und damit sind dann eben auch die Operationen irgendwann mal automatisch gekommen, die ja eigentlich zum Gesamtpaket der Urogynäkologie gehören.
Wissen Sie, wie viele Senkungs-OPs Sie insgesamt schon gemacht haben?
Oh, oder? Nein.
Das können Sie wahrscheinlich nicht sagen.
Ich nehme an, ich habe noch 2 Jahre in England gearbeitet und da haben wir pro Woche locker jeder 100 gemacht. Also ich nehme an, dass ich insgesamt so auf ein paar Tausend komme, aber die genaue Zahl habe ich nie erfasst.
England habe ich gesehen. Haben Sie dort... Oder war es anders, in England zu arbeiten als in der Schweiz?
Oh ja.
Inwiefern?
Es war extrem anders, weil in England Zentren geschaffen werden und Patientinnen zum Teil von sehr weit hergekommen sind, um an den Zentren operiert zu werden. Das hat Vorteile. Also ich denke, wenn man da operiert wird, wird man immer von jemandem operiert, der extrem viel Erfahrung hat. Es hat aber auch Nachteile, weil es natürlich im öffentlichen Gesundheitswesen, im NHS, auch deutlich lange Wartezeiten gegeben hat und immer noch gibt. Und wenn ich von heute rede, dann ist da auch extrem wenig Geld eigentlich im System drin, was macht, dass Leute sehr lange auf eine Behandlung, egal jetzt operativ oder konservativ, warten müssen. Aber für mich war das, weil es zu der Zeit in der Schweiz noch keinen Schwerpunkt Urogynäkologie gegeben hat und ich wollte das unbedingt machen. Und das war dann eigentlich die Motivation für mich, noch 3 Jahre in England diesen Schwerpunkt zu machen.
Okay, vielen Dank. Ich würde gerne zur Frau oder auch Perspektive der Frau wechseln. Wenn eine Frau eben Beschwerden hat und zu Ihnen kommt, wie entscheiden Sie oder wie erkennen Sie, ob eine Operation notwendig ist? Wie gehen Sie vor? Machen Sie da Ultraschall, Tastbefunde? Schauen Sie das Gesamtbild an? Einfach hier ein kleiner Einblick.
Eben, ich glaube, das ist das, was für Anfänger die Urogynäkologie so relativ schwierig macht. Es gibt nicht, wie soll ich sagen, einen Test, der mir sagt, okay, jetzt musst du unbedingt diese oder jene Operation machen. Eigentlich muss man immer das Gesamtbild der Patientin anschauen. Also da fließen für mich so ganz viele Faktoren mit rein, die nicht unbedingt immer mit dem Befund alleine zusammenhängen. Wie viele Beschwerden hat die Patientin oder hat sie überhaupt Beschwerden? Wenn sie keine Beschwerden hat, bin ich weit davon entfernt, ihr irgendeine Operation aufzuspätzen. Wie fit ist diese Patientin? Da müssen wir Unterschiede machen, ob wir eine sehr fitte 50- oder 60-Jährige vor uns haben oder eine 95-Jährige, die möglicherweise auch ganz andere Bedürfnisse und Erwartungen an eine Operation stellt. Wie stark sind die Beschwerden der Patientin? Haben wir schon mal konservative, bedeutet nicht operative, Maßnahmen ergriffen, um die ganze Geschichte besser zu machen? Das ist für mich immer so eine gewisse Voraussetzung. Und der Leidensdruck der Patientin muss irgendwie da sein, dass wir die Vor- und Nachteile, es gibt auch Risiken bei allen Operationen, besprechen können. Also es muss ein gewisser Leidensdruck da sein, dass wir das, denke ich, überhaupt ins Auge fassen.
Wenn Sie hier eben sagen von Beschwerden, ich habe schon, oder man weiß ja auch aus Evidenz, dass Symptome nicht gleich oder nicht unbedingt dem Senkungsgrad entsprechen. Was machen Sie da für Erfahrungen in der Praxis? Kann man das so sagen, dass es nicht unbedingt entsprechen muss? Oder sagen Sie schon, Frauen, die eine höhergradige Senkung haben, die haben auch mehr Beschwerden?
Überhaupt nicht. In der Sprechstunde erlebe ich, dass Frauen wirklich eine extrem massive Senkung haben, von dem ich dann, wenn ich die Geschichte der Patientin erhoben habe, gar nicht so, dass ich gar nicht erwarten würde. Ich denke, wenn Senkungen ganz ausgeprägt sind, kommt es auch zu einer gewissen Entnervung dieses Bereiches, so dass man das gar nicht mehr als so schlimm empfindet. Und umgekehrt habe ich natürlich auch manchmal Patientinnen, die mir wahnsinnige Beschwerden schildern, wo ich dann beim Untersuchen denke, oh, ich kann das irgendwie gar nicht so reproduzieren, was diese Beschwerden jetzt ausmacht. Da empfiehlt es sich dann oft, auch wenn das für die Patientin manchmal ein bisschen eigen ist, dass man sowohl im Liegen, also auf dem typischen Gynäkologenstuhl, als auch im Stehen untersucht. Erfahrungsgemäß kann ich auch sagen, dass manchmal Senkungen am Morgen eigentlich noch gar nicht so ausgeprägt sind und dann im Lauf des Tages, wenn man so seinen Alltag hat, man geht aufrecht, man ist vielleicht ein bisschen gestresst, man trägt Sachen, dass es dann gegen Abend auch manchmal viel mehr Beschwerden gibt. Aber wichtig finde ich, wenn man eine gewisse Diskrepanz hat, dass man im Liegen und im Stehen beides untersucht.
Das finde ich sehr wertvoll, weil wir das auch den Frauen eigentlich so mitgeben, wenn sie eben aufgrund von Beschwerden sich Hilfe aufsuchen, dass sie eben auch in der Position, wo die Beschwerden sind, sich untersuchen lassen. Und das heißt aber, sie machen hauptsächlich die Untersuchungen in der zweiten Tageshälfte. Passen Sie das an oder kann es auch sein, dass eine Frau morgens kommt?
Eigentlich nicht. Ich kann das aber, wenn ich jetzt wirklich überhaupt nichts reproduzieren kann, der Patientin sagen, ich kann nicht am Morgen rumsitzen und nichts machen. Also ich habe den ganzen Tag Frühstück. Aber wenn ich gar nichts reproduzieren kann, würde ich ihr auch nochmal empfehlen, nochmal wiederzukommen, so gegen Abend, und zu schauen, ob wir einen Unterschied feststellen. Bei den meisten, muss ich aber sagen, ist es irgendwie kongruent. Also dass die Beschwerden, dass ich die schon beim Untersuchen sehen kann.
Okay, und wie ist es so altersmäßig? Ich nehme mal an, Sie haben Frauen jeden Alters. Machen Sie da einen Unterschied bezüglich OP-Entscheidung, wenn eine Frau jünger ist? Oder sagen Sie, ja, wir schauen wirklich auf die Situation individuell?
Also das Alter ganz alleine ist jetzt kein Entscheidungsgrund. Ich glaube, man muss wirklich bei jeder Patientin genau anschauen, was erwartet die Patientin von der Operation? Wie sieht es mit Kinderwunsch aus? Wie sieht es aus mit dem Wunsch, Geschlechtsverkehr zu erhalten, zum Beispiel bei sehr betagten Frauen? Wir können da nicht annehmen, dass jede Frau, die älter als 80 ist, keinen Geschlechtsverkehr mehr haben möchte. Also ich glaube, man muss wirklich jedes Mal die Situation individuell anschauen. Und wir haben auch eine sehr, sehr breite Palette von Operationen zur Verfügung, die, ich denke mal, so die meisten Bedürfnisse abfangen können.
Dazu kommen wir nachher auf die verschiedenen Operationen. Zuerst aber noch wegen Familienplanung, weil das wirklich auch eine Frage aus der Community ist. Welche Rolle spielt die Familienplanung? Also wenn eine Frau noch weitere Kinder möchte, was empfehlen Sie dann? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wie lange nach der Geburt, sagen Sie, soll eine Frau warten?
Jawohl. Also die Familienplanung ist insofern wichtig, weil das auch das Operationsverfahren beeinflussen kann. Und eigentlich sagen wir heute immer noch, wenn jemand eine erfolgreiche Senkungsoperation oder Inkontinenzoperation gehabt hat, dann sollte, das ist eine weichere Empfehlung, die Patientin lieber per Kaiserschnitt dann das nächste Baby kriegen, einfach um nicht das kaputt zu machen, was repariert ist und was hoffentlich gut hält. Es gibt aber auch immer mal wieder so Fallbeschreibungen, wo Leute nach Senkungsoperationen spontan normal geboren haben. Also das ist nicht unmöglich. Die Empfehlung ist aber in der Regel, dass man einen Kaiserschnitt dann machen sollte. Die Frage, wann nach einer Geburt sollte man operieren? Ich möchte eigentlich in der Stillzeit gar keine definitive Beurteilung von Senkungen oder Inkontinenz machen. Ich sehe ganz häufig Frauen, die ja schon ein bisschen verzweifelt sind, 2 Monate nach der Geburt. Sind Beschwerden da, man sieht, dass sich was gesenkt hat. Die stillen aber dann natürlich in der Regel noch voll. Und erstens kann ich von der Datenlage, also von der Evidenz, Sie haben das vorhin sehr schön auch gehighlightet, von der Evidenz kann man sagen, dass nach 12 Monaten nach der Geburt bei praktisch allen die Beschwerden wieder besser sind. Praktisch alle bedeutet aber nicht 100%, sondern wir sagen so ungefähr 96-97%. Und ich möchte eigentlich die Patientin noch mal sehen, wenn sie abgestillt hat und wieder 3 normale Zyklen gehabt hat. Wenn sie gar nicht mehr stillt vorzugsweise, und erst dann möchte ich beurteilen, wie ist die Senkung, ist eine Operation notwendig, sowohl für Inkontinenz als auch für Senkung. Das ist noch wichtig, finde ich, dass niemand in der Stillzeit operiert wird. In der Stillzeit, solange eben diese Sache noch nicht fertig ist, würde ich konservative Maßnahmen, Physiotherapie für Beckenbodenrehabilitation und Pessare empfehlen.
So komme ich gleich. Jetzt, Sie haben jetzt aber ein paar Mal von eben Senkung und Inkontinenz gesprochen. Das war auch eine Frage, die aufgetaucht ist. Kann man das verbinden mit der Operation oder soll man hier, was soll man hier priorisieren? Wahrscheinlich eine betroffene Frau von beiden, Senkung und Inkontinenz. Wahrscheinlich ist es auch wieder individuell. Was meinen Sie dazu?
Absolut. Also es gibt kein richtiges Gesetz, dass man das eine oder das andere behandeln muss. Je nachdem, was man für eine Methode wählt, ist es sinnvoll, erst die Senkung und dann die Inkontinenz zu therapieren. Man kann aber auch, das machen wir auch, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, aber jetzt soll ich 4 Wochen krank sein nach der ersten Operation und nachher nochmal 3 Wochen, kann man das nicht alles in einem machen? Ich denke, wenn wir einen guten Grund haben, können wir das auch alles zusammen machen. Aber wenn wir Senkungen mit Inkontinenz in einer Operation operieren, gibt es mehr Probleme für die Patientin um die Operation rum. Also die haben sehr häufig mehr Probleme, dass es mit dem Wasserlösen nicht in Gang kommt, also dass es Harnverhalt gibt, manchmal ein bisschen mehr Schmerzen, als wenn man es einzeln macht. Und aus dem Grund, so wenn man das alles so zusammenpackt, ist eigentlich eher die Empfehlung, es getrennt zu machen. Aber es gibt auch Einzelfälle, wo wir das zusammen machen können.
Vielen Dank. Dann die konservativen Methoden, haben Sie vorher auch die Pessartherapie angesprochen. Wie lange sollte eine Frau diese konservativen Maßnahmen machen und was empfehlen Sie dort?
Also bei der Beckenbodentherapie ist es eigentlich so ein bisschen wie beim Sport. In der Sportphysiologie, wenn man zum Beispiel Gewichte stemmen geht oder solche Sachen macht, da sagen wir, dass wir keine Beurteilung vor 12 Wochen nach Beginn der Therapie machen sollten. Das ist einfach so von der Muskelphysiologie, dass der Muskel eine gewisse Zeit braucht, um sich überhaupt aufzubauen. Und sehr, sehr oft erlebe ich in der Sprechstunde auch, dass die Physiotherapeutin anruft oder die Patientin mir sagt, ja, es ist eigentlich schon deutlich besser. Ich möchte noch mal 3 Monate länger machen. Also das finde ich extrem gerechtfertigt. Das würde ich auf alle Fälle unterstützen. Bei der Pessartherapie ist das so ein bisschen auch individuell, muss man, denke ich mal, so schauen. Wir machen relativ frühzeitig so die ersten Kontrollen unter der Pessartherapie, auch weil wir sehen wollen, sitzt der gut, kommt die Patientin damit zurecht. Pessartherapie sollte immer eine Selbsttherapie sein. Und ich denke, das merkt man bei der Pessartherapie schon so nach 4 bis 6 Wochen, ob man damit gut zurechtkommt und ob das erstmal vielleicht eine vorübergehende oder möglicherweise auch eine langfristige Lösung sein kann.
Empfehlen Sie dann Pessar für den Sport, für den Alltag allgemein?
Ganz unterschiedlich. Also wenn wir über Senkung und auch eigentlich bei Inkontinenz reden, kann die Patientin das selber so festlegen, was für sie gut geht. Also sicherlich, wenn jemand Sport treibt und beim Sport, zum Beispiel beim Joggen oder so, darunter leidet, dass das Senkungsgefühl stärker wird, würde ich das schon aus Komfortgründen sicherlich beim Sport empfehlen. Wir haben bei den Pessaren eigentlich alle Variationen. Das kann die Patientin so ein bisschen so steuern, wie sie das gerne hätte. Wir haben einige, die benutzen das jeden Tag. Das gehört schon fast wie zur Routine, dass der Pessar morgens eingesetzt wird und abends rausgenommen wird. Ich habe aber auch etliche Frauen, die sagen, nee, ich nehme das eigentlich nur, wenn ich wandern gehe oder wenn ich auf Reisen bin, damit ich mehr Komfort habe. Wenn ich zu Hause bin, dann brauche ich den eigentlich nicht und dann benutze ich den nicht. Aber wie gesagt, das kann eigentlich die Patientin auch so ein bisschen individuell selber gestalten, wie sie das möchte. Was ganz wichtig ist nur, dass die Pessare nicht tagelang oder wochenlang drinnen bleiben, damit sich das Gewebe auch erholen kann und auch wegen der Infektionsgefahr.
Okay, und wo haben wir die Grenzen von solchen Maßnahmen, eben wie Pessartherapie, aber auch individuelle Beckenbodenphysio oder Beckenbodentraining allgemein?
Also eine wichtige Grenze in meiner Sprechstunde ist zum Beispiel schon, wenn mir eine Patientin sagt, aber wissen Sie, ich mache das sowieso nicht mit der Physiotherapie oder nee, Pessare, das kann ich nicht, will ich nicht, ich habe früher, als ich jünger war, auch nie Tampons benutzt. Eben, wenn das jemand ehrlich sagt, ich kann das nicht oder ich will das nicht machen, dann ist das für mich so. Für die Pessartherapie kann das manchmal schwierig sein, wenn Leute mit den Händen Probleme haben, zum Beispiel so Arthritis, Arthrose-Probleme. Es braucht so ein gewisses manuelles Geschick, dass man die selber einsetzt. Manchmal bei der Inkontinenztherapie auch, wenn die Augen nicht gut sehen, zum Beispiel beim Selbstkatheterisieren oder so, dann kann eine Grenze sein. Und manchmal, wenn Frauen sehr beleibt sind, also sehr viel Übergewicht haben, dann kann das auch manchmal nicht funktionieren. Bei der Physiotherapie wissen wir, dass Alter kein Hinderungsgrund sein sollte, sondern dass vor allem die Motivation der Patientin ausschlaggebend ist, ob die Physiotherapie was bringen kann oder nicht.
weil sie wahrscheinlich eben auch zu Hause dann idealerweise noch etwas macht und nicht nur, wenn sie
Natürlich,
vor Ort ist.
natürlich.
Genau.
Es ist nicht so, dass es reicht, wenn man einmal in der Woche zur Physiotherapeutin geht und da ganz fleißig tut. Ja, also eigentlich müssen die Beckenbodenübungen in den Alltag integriert werden und jeden Tag am besten in der Regel mehrfach durchgeführt werden. Und was man sich auch bewusst sein muss, wenn ich das nur über 3 oder 6 Monate mache und dann nichts mehr mache, dann passiert das Gleiche wie bei dem Training am Bizeps, dann wird die Muskulatur da auch wieder schwächer und nach einer gewissen Zeit kehrt man dann wieder zu Punkt 1, also als man angefangen hat mit der Therapie, zurück. Also das ist dann, wenn es erfolgreich ist, es kann nur erfolgreich sein, wenn man das dann immer weitermacht.
Integriert in Sport,
in den Alltag.
Alltag.
Ja,
genau.
In Sport, in den Alltag. Die Beckenbodenübungen kann man zum Glück auch machen, wenn man beim Mikro an der Kasse steht oder auf irgendwas wartet oder auf den Bus wartet. Das kann man dann eigentlich auch problemlos machen. Man muss nur dran denken und es dann auch tatsächlich machen.
Und wahrscheinlich ist es auch hilfreich, wenn man sich dann für eine OP entscheidet, wenn man eben den Zugang oder wenn man den Beckenboden regelmäßig trainiert. Sehen Sie da auch einen Unterschied, wenn die Frau dann eine Operation macht, dann auch postoperativ, wenn sie eben regelmäßig was gemacht hat?
Ja, ich denke schon, dass das einen Vorteil für uns gibt. Je besser die Strukturen am Beckenboden ausgeprägt sind, spekuliere jetzt ein bisschen, es gibt keine Daten darüber, aber desto einfacher ist es für uns dann auch zu operieren.
Haben Sie überhaupt auch Frauen, also ist die Mehrheit der Frauen, die bei Ihnen eine OP macht, sind das Frauen, die Kinder haben, Kind oder ein Kind haben, oder sind das auch Frauen, die keine Kinder haben, keine Geburten hatten in ihrem Leben?
Jawohl, da sprechen Sie, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt an. Ungefähr 2% von denen, die wir operieren, haben nie Schwangerschaften oder Geburten gehabt. Und da spielt wahrscheinlich unsere Erbsubstanz und das Bindegewebe eine Rolle. Das sind zum Teil dann ganz junge Frauen, die möglicherweise auch Kollagenerkrankungen haben, richtig, die sich dann schon mit Mitte 20 oder Ende 20 vielleicht für eine Senkungsproblematik vorstellen, ohne dass sie je schwanger sind oder Kinder geboren haben.
Okay. Wenn wir von Wind- und Stuhlinkontinenz sprechen, gibt es da auch nicht operative Therapieansätze, die Sie Frauen empfehlen? Das war auch noch so eine Frage, die aufgetaucht ist in der Community.
Jawohl. Wind- und Stuhlinkontinenz ist insgesamt eine schwierige Thematik, weil wir da sehr oft keine richtig super Lösung haben. Bei Windinkontinenz würde ich sicherlich mal eine Beckenbodenphysiotherapie verordnen und ich würde auch mit der Patientin überlegen, was sie machen kann, dass sie weniger Wind hat. Also da kommt dann die Ernährung extrem da rein. Es gibt auch Medikamente, die machen können, dass man weniger Blähungen hat, aber ich glaube, dass wir für diese Windinkontinenz schon eine ganze Menge mit einer gesunden, frischen und guten Ernährung, die vor allem gekocht sein sollte, machen können. Die rohen Salate und die nicht gekochten Früchte und vegetarischen Sachen, die nicht gekocht sind, die können einfach häufig so Gärprozesse in Gang setzen, die machen, dass man viel mehr Blähungen hat. Also da für die konservativen Maßnahmen wäre eventuell noch eine Ernährungsberatung zu nennen, dass man auf blähende Speisen verzichtet. Die Physiotherapie, die eigentlich diese ganz normale Beckenbodenrehabilitation mit den Frauen übt. Und für die Stuhlinkontinenz haben wir auch noch sogenannte Analtampons. Das sind so kleine Hilfsmittel, die anal eingeführt werden und die machen, dass die Patientin ein bisschen mehr Warmzeit hat. Also diese Hilfsmittel, wie soll ich sagen, die machen nicht die Ursache weg, aber die können machen, dass man im Alltag, zum Beispiel auf Reisen oder wenn man sonst irgendwie pendelt im Zug oder so, dass man einfach mehr Warnzeit hat, um sich eine Toilette zu suchen und aus dem Grund dann hoffentlich auch vermeiden kann, sich irgendwie zu beschmutzen im Analbereich.
Wir merken generell, dass das Thema Stuhlinkontinenz einfach noch viel mehr tabuisiert ist und auch häufig eben, es betrifft auch Frauen nach der Geburt und deshalb ja wichtig, dass wir das auch noch ansprechen können, dass es auch dort eben Optionen gibt,
auf alle Fälle
operativ zu schauen und das eben auch unbedingt anzusprechen, wenn.
Finde ich auch. Die Stuhlinkontinenz ist noch das größere Tabu als Urininkontinenz. Und die Stuhlinkontinenz kann auch noch weitgehende andere Probleme mit sich bringen, zum Beispiel Blasenentzündungen. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, je mehr Bakterien im Intimbereich sind, desto einfacher können Bakterien nach oben in die Harnröhre, in die Blase gehen. Und das gehört für mich zu jedem Aufnahmegespräch, wenn es um Blasenentzündungen geht, dass man auch nach Stuhlinkontinenz fragt. Es gehört immer noch zu den total peinlichen Sachen, über die Frauen nicht so gerne reden. Genau, also eigentlich finde ich, hat da das medizinische Fachpersonal eine hohe Schuld, dass man aktiv Frauen danach fragt, ob sie stuhlinkontinent sind oder nicht oder auch gasinkontinent.
Wir sind schon seit 2018 ungefähr im Thema drin und berichten auch über Blog, eben über Inkontinenz allgemein. Ich habe das Gefühl, manchmal denke ich auch, ist es vielleicht die Bubble, dass sich das Thema Inkontinenz generell ein bisschen aus der Tabuzone, dass es ein bisschen herauskommt. Erleben Sie das auch so in Ihrem Alltag, dass Sie das Gefühl haben, die Gesellschaft ist offener dem Thema Inkontinenz gegenüber?
Ja, ich erlebe das sehr gemischt. Ich glaube, dem Thema Urininkontinenz schon. Für Stuhlinkontinenz ist das immer noch ein sehr, sehr heikles Thema. Und ich habe das nicht so selten in der Sprechstunde, dass im Vorgespräch die Patientin sagt, nein, ich bin nie stuhlinkontinent. Und wenn sie dann die Person untersuchen, sehen sie, dass die Unterhose ganz verschmiert ist, dass das Genitale ganz verschmiert ist. Und es braucht dann manchmal sehr viel Taktgefühl, um das anzusprechen. Und manchmal muss ich der Patientin auch einen Spiegel in die Hand geben, dass sie sich das anschauen kann, wie es aussieht. Weil erfahrungsgemäß guckt man ja da nicht selber unten nach, ob alles sauber ist. Und es hat auch nichts mit Sauberkeit zu tun. Es ist einfach eine Krankheit. Aber da erlebe ich bei der Stuhlinkontinenz immer wieder noch, sowas habe ich nicht. Und das Problem habe ich auch nicht. Aber eigentlich ist es schon da.
Und auch jüngere Personen, die davon betroffen sind.
Auch jüngere Personen, ja.
Okay. Deshalb sicher wichtig, dass wir das hier auch ansprechen. Gibt vielleicht auch wieder Mut, das anzusprechen, wenn man in einen Untersuch geht. Ich möchte gerne zu den operativen Methoden wechseln. Und zwar vielleicht einfach mal als Einstieg, welche Vor- und welche Nachteile haben grob zusammengefasst OPs?
Jawohl, also ich möchte am Anfang schon ganz kurz erwähnen, es gibt nicht die eine Operation, die alles macht. Wie gesagt, es ist immer eine sehr individuelle Entscheidung, welches Verfahren angewandt oder empfohlen wird. Prinzipiell haben Operationen den Vorteil, dass man anatomische Fehler oder anatomische Defekte mit einer Operation beheben kann. Auf der Negativseite sind aber auch die Möglichkeit, dass es zum Beispiel mal mehr blutet als erwartet, dass es Infektionen gibt, also Entzündungen, weil man einfach die Hautbarriere aufschneidet. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, es gibt auch die Möglichkeit, dass eine Operation nicht funktioniert, also für die Patientin nicht funktioniert oder dass es einen Rückfall gibt. Ja, man muss da ein bisschen unterscheiden, ob es wirklich ein Rückfall ist oder ob vielleicht auch die Wahl der Methode nicht die richtige gewesen ist. Aber wir sagen bei Senkungen insgesamt ungefähr überschlagsweise, dass wir 30% aller Patientinnen, die für Senkungen operiert worden sind, irgendwann nochmal sehen, weil sich wieder etwas gesenkt hat. Und das ist viel, finde ich. Es ist viel. Wir können diese 30% ein bisschen besser kriegen, wenn wir künstliche Netze verwenden, die dann mehr Stabilität geben können, die aber auch langfristig möglicherweise in Organe einwandern können, in Blase, Darm oder auch in die Scheide. Und es kann möglicherweise dann auch Folgeoperationen mit sich bringen.
Ist es dann schon auch vom Alter her entscheidend, also steigt die Rezidivrate, wenn eine Frau jünger ist und sich operiert, dass sie das im Verlauf ihres Lebens dann, dass sie nochmals eine OP haben wird?
Das wissen wir nicht genau. Also ich bin sehr zurückhaltend, irgendwelche sehr jungen Frauen zu operieren, schlichtweg, weil wir keine Daten haben, was in 50 Jahren sein wird. Ja, also wir haben heute eine Lebenserwartung von Mädchen, die heute geboren werden, die so in Mitte der 90 Jahre liegen. Und es gibt ganz, ganz wenige Operationen, wo wir überhaupt nach 20 und 30 Jahren wissen, wie gut die dann noch sind. Und das ist mehr so, es gibt keine valable Information, die ich einer 40-Jährigen sagen kann, die ich vielleicht wegen irgendwas operieren muss, wie ihr Leben dann mit 80 aussieht. Da muss ich einfach ein Fragezeichen dann hintersetzen.
Wie ist das materialtechnisch, wenn Sie sagen, dass, dass vielleicht eben das Material dann auch eine Ablaufdauer hat oder passiert das nicht?
Also, soweit wir heute wissen, aber wie gesagt, es gibt extrem wenige Materialien, die im Menschen über mehr als 30 oder 40 Jahre nachverfolgt wurden. Die Materialien, von denen wir heute wissen, ist vor allem das Polypropylen. Das ist wie so ein Kunststoff eigentlich, der für Leistenbrüche, Nabelbrüche und zum Teil auch in der Inkontinenz- und Senkungschirurgie verwendet wird. Das Material ist permanent, also es baut sich nicht ab. Wir haben ja auch andere Materialien, die sich gewollt abbauen. Im Prinzip ist dieses Prolen oder Polypropylen permanent, auch bei den Inkontinenzschlingen, und löst sich nicht selber auf. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass die Alterungsprozesse drumherum, die gehen ja weiter. Ja, also ein Beckenboden, der mit, weiß ich nicht, 30 operiert wird, wird mit 70 andere Alterungsprozesse haben, die möglicherweise dann auf den Erfolg oder Misserfolg einer Operation vor 30 Jahren Einfluss haben können.
Sie haben ja vorher auch gesprochen oder immer wieder gesagt, man muss individuell schauen. Es gibt viele Operationsverfahren. Können Sie uns einen kurzen Überblick geben, welche Operationsverfahren es so gibt? Natürlich nicht alle im Detail und ja, was vielleicht auch für das eine oder das andere spricht.
Jawohl, also insgesamt haben wir, denke ich, mehr als 30 Verfahren im Repertoire. Und aus Zeitgründen, ich habe ja gesagt, mein Mann würde schätzen, wenn ich vielleicht vor 8 Uhr zu Hause bin, würde ich jetzt darauf nicht eingehen. Aber so eine ganz grobe Kategorisierung kann man machen, dass es Eingriffe gibt mit Eigenmaterial, also wo man das Bindegewebe oder auch, ja, es gibt andere Verfahren mit Sehnen zum Beispiel, von der Patientin selber nimmt. Und es gibt Verfahren, wo man sogenanntes alloplastisches oder Fremdmaterial benutzt. Das sind eben diese Netze, dieses Polypropylen gibt es auch aus anderen Materialien, die eingesetzt werden. Es gibt noch, spielt in meiner Praxis eine geringe Rolle, weil ich damit nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, ehrlich gesagt, die biologischen Netze, die zum Teil aus Schweinehaut sind oder aus anderen artfremden Materialien, aber die werden bei uns heute nicht mehr verwendet. Der Vorteil vom Eigengewebe ist, dass das Eigengewebe nicht in der Regel nicht einwandern kann in benachbarte Organe. Für mich spricht gegen das Eigengewebe, dass das Eigengewebe ja schon mal gezeigt hat, dass es nicht hält. Ja, also das habe ich auch bei älteren Operationen, die heute nicht mehr gemacht werden, nie verstanden, warum ich instabiles Gewebe benutzen soll, um instabiles Gewebe zu reparieren. Das ist von mir aus zum Scheitern verurteilt und man kann das aber mal machen, zum Beispiel, wenn man eine junge Frau hat, wo man sagt, okay, ich möchte da sicherlich noch kein Fremdmaterial einpflanzen, weil ich eben nicht weiß, was in 40 oder in 50 Jahren ist. Die Patientin ist damit einverstanden, dass wir vielleicht nicht die haltbarste Methode jetzt anwenden, aber dafür was, was sie mal jetzt über die Zeit des Kinderkriegens und weiterer Schwangerschaften problemlos rüberbringt. Ich finde, dafür ist das geeignet. Sonst sind diese Eigenmaterialoperationen für mich mit einem Fragezeichen versehen.
Okay, das ist sehr spannend. Das habe ich so, ja, diese Perspektive. Vielen Dank dafür. Dann auch zugangsmäßig gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, eben vaginal beispielsweise, abdominal, dann aber auch die, das ist auch eine Frage, die gekommen ist, eine roboterassistierte Chirurgie. Können Sie dazu noch etwas sagen?
Sehr gerne. Also der Roboter ist ein bisschen in Mode gekommen. Für die Patientin ist das kein Vorteil, weil im Prinzip genau das Gleiche gemacht wird, aber mit einem anderen Instrument. Für mich aber als Chirurgin kann das ein Vorteil sein, weil ich vielleicht nicht 5 Stunden stehen muss, so ein bisschen verdreht und verquer. Beim Roboter kann ich eigentlich wie an einer Konsole sitzen und die gleiche Operation machen. Der Roboter hat auch noch anderes Instrumentarium als die konventionellen Bauchspiegelungen. Die haben so ein bisschen mehr Gelenke und sind mehr, ja, so eigentlich wie eine Hand oder ja, eine Funktion. Und das macht manchmal dann die Operiererei und auch das Platzieren von den Netzen einfacher. Aber für die Patientin hat bis jetzt noch keine Studie einen Vorteil gezeigt.
Okay.
Aber mein Vorteil ist ja auch ein Vorteil.
Ist
oder?
Ja auch ein Vorteil, oder?
Aber ja, man muss auch sagen, es ist viel, viel teurer.
Okay.
Ja, also wenn wir Kosten angucken, und das ist ja irgendwie auch ein bisschen unsere Verantwortlichkeit, die Kosten so ein bisschen ja, im Griff zu behalten, sind die Kosten mit dem Roboter wirklich viel, viel höher.
Es ist auch noch eine Frage aufgetaucht zu den PVT-Bändern. Vielleicht können Sie noch kurz ausführen, was damit gemeint ist, und auch zu den TOT- und Minislings als Weiterentwicklung und wo die eingesetzt werden.
Jawohl. Also prinzipiell sind diese ganzen Schlingen Inkontinenzschlingen, die eigentlich, wenn das hier die Harnröhre ist, so U-förmig darunter gelegt werden und dann die Harnröhre beim Husten stützen können, sodass sie nicht mehr aufgeht und der Urinverlust behoben wird. Die TVT-Schlingen kennen wir schon seit den 90er Jahren. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das die einzige wirklich wahre Innovation, die ich in meinem Berufsleben positiv erlebt habe. Und die TVT-Schlingen sind eben, da haben wir jetzt auch 30 und 35 Jahre Follow-up-Raten. Da wissen wir, wenn die gut sind, sind die auch nach 30 oder 35 Jahren noch in 80% gut. Ja, das ist, finde ich, ein Wort, an dem man sich festhalten kann, wo ich ein gutes Gewissen habe, das auch einer Frau, die 40 ist, einzubauen, aus dem Grund. Die sogenannten Weiterentwicklungen haben so ein bisschen den Beweis der Weiterentwicklung nicht wirklich gebracht. Also es gibt die klassische TVT-Schlinge. TVT heißt übrigens Tension Free Vaginal Tape, also eine spannungsfreie Schlinge. Ursprünglich geht die hinter dem Schambein durch. Eine von den sogenannten Weiterentwicklungen war dann eben nicht hinter dem Schambein entlang zu gehen, sondern durch das Becken. Das sind die sogenannten transobturatorischen. Und die sind im Prinzip von den Resultaten her gleichwertig den ursprünglichen Schlingen, die hinter dem Schambein hochkommen. Ein kleiner Nachteil bei den transobturatorischen ist, dass die auf der Seite sehr nah an der Scheidenhaut sein können und aus dem Grund auch mehr Schmerzen beim Geschlechtsverkehr verursachen können. Das ist der Grund, warum wir, die meisten bei uns sind wirklich diese klassischen Schlingen hinterm Schambein hoch. Aber die transobturatorischen haben die gleichen Erfolgsraten und die gleichen Langzeitresultate bis auf diese Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Die Mini-Slings, ja, man hat versucht, alles noch ein bisschen weniger invasiv zu machen. sind, je nachdem, was für Minis links, haben die den Beweis nicht so ganz verstanden, dass sie so gut sind wie die ursprünglichen Slings, also die retropubischen. Und ehrlich gesagt, das ist für die Patientinnen, denke ich, auch jetzt nicht so ein Riesenunterschied, ob sie noch 2-5 mm große Einschnitte über dem Schambein hat oder nicht. Das ist was, das sieht man schon bei der Nachkontrolle fast nicht mehr nach 6 Wochen.
Okay, vielen Dank für diese Ausführungen. Dann haben wir auch noch Fragen zum beispielsweise, was ist überhaupt mit der Gebärmutterentfernung? Wann macht das Sinn? Und was muss auch im Nachhinein, was kann das für Auswirkungen auf den Beckenboden haben?
Jawohl, das ist eine Frage, die wir oft kriegen. Was passiert denn eigentlich dann mit dem Loch, wo die Gebärmutter ist? Aber vielleicht kann ich das am Anfang sagen. Eigentlich, wenn man eine Gebärmutterentfernung macht, da entsteht kein Loch. Also da entsteht nur das Loch da, wo die Gebärmutter, eigentlich der Gebärmutterhals an der Scheide festgemacht ist. Aber eigentlich da, wo das Organ liegt, da ist eine Sekunde, nachdem die Gebärmutter draußen ist, liegt da schon ein Darm drauf. Und also da entsteht kein Loch insgesamt an diesem Beckenboden oder im Beckenbereich. Wenn wir die Gebärmutter drin, also es gibt gute Gründe, die Gebärmutter rauszunehmen. Zum Beispiel, wenn die Gebärmutter noch irgendeine andere Krankheit hat. Zum Beispiel, ich weiß nicht, Polypen oder zum Beispiel Zellveränderungen am Muttermund oder Blutungen, wo man auf keine andere Art das irgendwie hingekriegt hat, dass es mal aufhört. Bei den Senkungsoperationen empfehlen wir das manchmal, die Gebärmutter mit zu entfernen, weil je nach individueller Situation kann es sonst zu mehr Rückfällen kommen. Es ist aber nicht mehr so, dass man heute bei jeder Senkungsoperation routinemäßig sagt, die Gebärmutter muss raus. Also es muss für mich irgendeinen guten Grund haben, die rauszunehmen. Und es gibt auch Senkungsoperationen, wo man die Gebärmutter erhalten kann.
Danke für diese Ausführungen. Und ja, eben, man hat wahrscheinlich so im Kopf die Vorstellung, wie viel Platz das einnimmt und dass das dann einfach, ja, eben wie ein Loch entsteht. Aber ja, sehr gut nachvollziehbar, wie Sie das ausgeführt haben. Ein Thema ist auch immer die Levator-Avulsion, ein Teilabriss. Und gibt es dort eine Operationsmöglichkeit oder was machen Sie, wenn Frauen zu Ihnen kommen, die eben aufgrund wahrscheinlich auch der Levator-Avulsion eine Senkung haben?
Also ich denke, dass es nie alleine aufgrund der Levator-Avulsion ist. Vielleicht noch so ein bisschen geschichtlich. Dieser Modebegriff Avulsion ist erst so ungefähr seit 10 Jahren in unserem Sprachgebrauch und bezeichnet eigentlich einen Riss oder einen Teilabriss von dem großen Beckenbodenmuskel, der um die Körperöffnung der Frau drumherum geht. Es gibt keine Möglichkeit, oder jedenfalls keine, die ich kenne, diesen Riss wieder zu nähen. Und unsere Operationen zielen eigentlich auf eine Rekonstruktion der normalen Scheiden-, Gebärmutter-, Blasen- und Darmverhältnisse, ohne aber den Levator anzurühren. Das Problem ist auch, meistens werden ja solche Avulsionen nach Jahren bemerkt oder nach Monaten nach der Geburt. Es gibt keine Möglichkeit, den wieder zusammenzunähen auf eine vernünftige Art, weil wir dafür ja theoretisch auch Narbengewebe ausschneiden müssten und dann möglicherweise das Trauma noch größer machen würden, ohne einen direkten Benefit. Aber wenn ich Frauen untersuche, achte ich immer darauf, wie sieht dieser Levator aus, wie fühlt er sich an, gibt es irgendwo Lücken, ist das symmetrisch, ist es nicht symmetrisch, gibt es irgendwo Schmerzpunkte.
Und was machen Sie dann mit diesen Informationen, wenn Sie das anschauen?
Also, wie gesagt, für mich ist es wichtig zu überlegen, warum die Patientin vielleicht das hat. Wenn jemand kommt wegen Becken, Schmerzsyndrom, sind diese Schmerzpunkte und möglicherweise diese Avulsionspunkte auch wichtig für die Physiotherapie. Ich würde dann zum Beispiel der Therapeutin schreiben, bitte Triggerpunktmassage. Das ist leider keine Wellnessmassage, sondern Ja, eher so was Unangenehmes, aber das ist in der Schmerztherapie vom Beckenbodenbereich oder auch Blasenschmerzsyndrom eine wichtige Geschichte, dass man dann mit dem Finger eigentlich genau auch diese Punkte bearbeiten kann. Ich kann theoretisch, wenn das Problem Schmerzen ist, auch in diese Schmerzpunkte verschiedene Sachen reinspritzen, um die Schmerzen zu beeinflussen.
Eine Frage, die auch noch gekommen ist, habe ich jetzt aber so selber noch nie gehört. Es gibt natürlich auch Frauen, die haben eine Senkung und eine Rektusdiastase. Ob es dann eine sinnvolle Kombi-Operation gibt?
Meines Wissens nicht. Also meine Kollegen, ich diskutiere das immer oder immer. Ich habe eine regelmäßige Sprechstunde mit der Vizereichchirurgin, Frau Dr. Lechleiter. Und da diskutieren wir das immer mal wieder, was wir jetzt mit diesen Rektusdiastasen überhaupt machen wollen. Es gibt sicherlich keine Standardoperation, wo man Senkungen mit Rektusdiastasenoperationen kombiniert. Und wenn ich meine Kollegin da richtig verstanden habe, gibt es auch keine. Also ist man sehr, sehr zurückhaltend mit Rektusdiastasenoperationen. Und ich habe auch schon jemanden gehabt, eine Patientin gehabt, die ihre Rektusdiastase hat operieren lassen. Und von dem Moment an ist alles nach unten rausgekommen. Ja? Also wenn wir hohe Druckverhältnisse im Abdomen haben und wir stabilisieren eine Seite, das trifft auch für den Intimbereich übrigens zu. Wenn wir nicht das Ganze angucken, kann es passieren, dass wir nur eine Seite stabilisieren und als nächstes reagiert die nächste Seite mit irgendeiner Hernie oder einer Senkung oder einem Analprolaps, solchen Sachen. Ich glaube, man muss immer so das ganze System anschauen und das ist natürlich sehr enttäuschend, wenn ein Ort operiert ist und der ist eigentlich gut, aber nachher kommt unten im Intimbereich alles raus.
Haben Sie das dann auch, wenn Sie beispielsweise eine Zystoszele operieren und dass Sie dann eher später eine Rektoszele noch haben, die Sie operieren? Meinen Sie das so mit einem Bereich auch wirklich?
Ja, also ich meinte vor allem auch, also das ist sowieso, wie gesagt, diese ganze vaginale Geschichte mit Zystozellen, Rektozellen und Apex descendens, das ist sowieso, muss sowieso ganzheitlich betrachtet werden. Aber was wir auch manchmal haben, ist, wenn wir eine sehr betagte Frau haben, wo mit einer vaginalen Senkung, und wir machen dann zum Beispiel einen Verschluss der Scheide, was man bei sehr betagten Frauen manchmal machen kann, ist, dass die nach einer Woche zurückkommt und dann die Analmucosa durch den Anus rauskommt. Ja, das ist dann auch für mich so eine Sache. Okay, wir haben zwar wunderbar die Vagina stabilisiert, da ist nichts mehr, aber aufgrund von der Beckenboden-Gesamtschwachheit und von der Bindegewebssituation geht dann der Druck einfach nach hinten durch den Anus raus. Und das ist auch sehr enttäuschend, kann aber passieren, wenn man eben eine Sache stabilisiert, dass es dann woanders anfängt.
Es gibt ja, ich habe schon gehört, jetzt bezüglich, wenn wir nochmals auf die Rektusdiastase geht, habe ich auch schon gehört, dass es eine Theorie gibt, ist eine Theorie, nicht Evidenz, aber dass eben die Rektusdiastase auch ein Schutz ist für den Beckenboden und eben Senkungen, dass eben der Druck vorne rausgeht, halt eben durch
Ja.
Schwangerschaft, Erhöhung im Bauchraum, dass das eher vorne rausgeht und dafür nicht unten, aber eben.
Absolut, es ist eine Theorie, es ist sicherlich ein Ausdruck von einer insgesamten Bindegewebsschwächegeschichte und von zu viel Druck im Bauchraum drin und das mag es einfach nicht halten.
Rektusdiastase wäre sicher auch wieder ein Thema für sich, die OP
Absolut, ist sehr
aus sich dort
kontrovers beurteilt,
informieren.
glaube ich.
Ja, genau, ja. Bezüglich Inkontinenz haben wir auch noch die Fragen bekommen zur Lasertherapie und Bulking Agents. Ich musste ehrlich gesagt die Bulking Agents nachschauen, was das ist. Können Sie vielleicht zu beiden kurz etwas sagen und inwiefern Sie das überhaupt, wenn, einsetzen in Ihrem Arbeitsalltag?
Doch, wir setzen beides ein. Also die Bulking Agents, ich kann das leider auf Deutsch nicht richtig übersetzen, weil wir sagen auf Deutsch eigentlich auch Bulking Agents. Aber was der Unterschied zu den konventionellen Operationen ist, dass man eigentlich einen winzigen Eingriff hat, bei dem man Material an die Harnröhre einspritzt und versucht, die Harnröhre so ein bisschen enger zu machen. Also Stichwort Unterspritzung oder ja, ich glaube, die meisten haben schon mal was gehört, so von Faltenunterspritzungen mit Hyaluronsäure und solchen Sachen. Eben, das ist sehr ähnlich für die Harnröhre, aber einfach um den Schließmuskel so ein bisschen enger zu machen. Wir verwenden das, wenn man die Evidenz anguckt, haben diese Spritzen weniger Erfolgsrate als die klassischen Schlingen, von denen wir vorhin geredet haben. Wir sagen ungefähr 60% Erfolgsrate. Aber für auch weniger Nebenwirkungen, also weniger Probleme mit dem Wasserlösen nachher, kein Problem mit Erosion des Materials in die Blase oder Harnröhre. Und man kann das Ganze auch problemlos unter lokaler Betäubung machen. Sprich, das ist in unserer Klinik tendenziell eher für sehr kranke und sehr betagte Frauen, die aber trotzdem was für die Blase machen möchten. Die Lasertherapie ist in den letzten Jahren aufgekommen. Die Lasertherapie, wir haben da auch eine größere Studie zu dem Thema gemacht für die Inkontinenz. Meine Erfahrung, die ich aus der Studie mitgenommen habe, ist, dass das für leichtere Inkontinenzformen sein kann. Und der Nachteil der Lasertherapie ist für mich eindeutig, dass es im Moment die Krankenkasse nicht zahlt, also dass es eine Selbstzahlerleistung ist und dass man es eigentlich so einmal im Jahr wiederholen muss mit so ungefähr 3 Sitzungen. Der Vorteil ist aber, dass es mit der Lasertherapie praktisch keine Nebenwirkungen gibt. Für mich steht der Laser so ein bisschen zwischen konservativer und operativer Therapie. Der Laser macht eine Vermehrung des Kollagenbindegewebes, der Durchblutung, und damit kann man dann bei leichten Formen der Inkontinenz eine Verbesserung erreichen.
Würden Sie das jetzt früh nach einer Geburt machen oder auch gilt da dasselbe wie bei OPs generell abwarten?
Ja, würde ich. Also ich möchte niemandem schaden damit und ich würde wirklich nach Geburten bin ich äußerst zurückhaltend, außer es gibt einen ganz, ganz wichtigen Grund, wie zum Beispiel eine Abszessbildung oder eine Fistelbildung, dass ich irgendwas machen muss. Aber im Prinzip habe ich auch Mühe, weil die Resultate nicht so wahnsinnig gut sind, das jemandem aufzuschwatzen, dafür Geld auszugeben, wenn das vielleicht gar nicht nötig ist, wenn wir noch ein paar Monate warten. Das ist ja schon eine relativ teure Therapie, je nachdem, wo Sie wohnen. Kostet das irgendwas zwischen 1.800 Franken für 3 Behandlungen oder sogar 2.900 Franken, das ist eher Zürich dann. Und ich denke, wenn man eine anständige Beckenbodentherapie macht und der Zeit noch ein bisschen Raum gibt, kriegt man das hin, ohne das Geld auszugeben. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Bei größeren Senkungen gibt es keine Daten, die zeigen, dass die Lasertherapie ausreichend ist. Und das macht für mich auch total Sinn, weil eigentlich sind Senkungen ja Abrisse, die von weiter oben kommen. Und mit der Lasertherapie dringe ich ein paar Millimeter in die Haut ein. Also ich kann schon Hautqualitäten verbessern, ich kann schon für das Hormonmangelsyndrom, also die Atrophie, was machen mit der Lasertherapie. Das finde ich super gut. Aber ich glaube nicht, dass wir wirklich große Senkungen mit einer Lasertherapie in den Griff kriegen. Funktioniert von mir aus, von meinem Verständnis, was der Laser macht, nicht.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Wenn wir jetzt von der OP in die Zeit nach der Operation gehen, wie sieht so ein, oder wie, wenn eine Frau eine OP hat, hat sie nachher irgendwie individuelle Physiotherapie, einen Aufbau, wie beispielsweise eben nach einer Geburt, nach einem Kaiserschnitt? Wie sieht das aus in der Praxis?
Also eben idealerweise fängt man relativ früh mit einer Beckenbodentherapie an. Da geht es nicht darum, dass man jetzt vielleicht das Operationsergebnis noch besser macht, aber auch, dass man einem Rückfall vorbeugt. Also da geht es darum, kann die Patientin die Muskulatur aktivieren? Wenn nicht, muss das die Therapeutin ihr zeigen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Stichwort ist so ein bisschen Biofeedback. Mhm. Es geht auch darum, wie kann ich schwere Sachen tragen, ohne dass ich einen wahnsinnigen Druck im Abdomen aufbaue? Wie kann ich husten oder niesen, ohne dass gerade der ganze Druck nach unten drauf geht? Das wollen wir ja eigentlich nicht. Und das ist so ein bisschen Stichwort Rezidivprophylaxe, die ich extrem wichtig finde. Die Übungen, die den Patienten gezeigt werden, sollten immer unterhalb der Schmerzgrenze bleiben. Aber es macht auch nicht Sinn, erst nach 6 Monaten nach der Operation anzufangen. Dann ist die ganze Muskulatur schon atrophiert. Das wollen wir nicht. Also möglichst wie bei Fußballern, die würde man auch nicht nach einem Muskelriss 6 Monate ins Bett legen und hoffen, dass es nachher gut ist. Eigentlich ist das Ziel, dass man so schnell wie möglich mit einer Beckenbodenphysiotherapie beginnt.
Und Sport, wie beispielsweise Joggen oder wieder Krafttraining oder so, wann können die Frauen, also natürlich eben ein Rehabilitationsprogramm, aber dann, wann können sie wieder starten und wie starten sie am besten?
Also mit schweren Belastungen, und schwere Belastungen sind für mich zum Beispiel so Krafttrainingssachen, wenn man viel Gewicht stemmen muss. Sie können aber auch manchmal Sportarten sein, wo es so ganz viel Stöße gibt, die nach unten gehen, zum Beispiel Mountainbiking oder so. Da würde ich, denke ich, erstmal abwarten, bis die Physiotherapie sagt, okay, jetzt haben wir wieder eine gewisse Reaktivität vom Beckenboden erlangt. Nach Geburten übrigens auch, das ist auch so eine häufige Frage, kann ich morgen wieder joggen gehen? Also da muss erstmal der Beckenboden eine gewisse Erholungsphase haben und eine gewisse Reaktivität wieder haben. Danach sollte das aber eigentlich wieder okay sein. Und auch beim Joggen oder bei was für Sportarten so immer, würde ich immer langsam anfangen und immer unterhalb der Schmerzgrenze bleiben. Wenn Schmerz auftritt, ist es eigentlich ein Zeichen, dass irgendwas noch nicht ganz gut ist, und dann einen Gang zurückschalten.
Und wie sieht es aus mit der Sexualität nach so einer Operation? Dort wahrscheinlich dasselbe mit Schmerzen.
Im Prinzip ja, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, auch was operiert worden ist, ob Wunden intravaginal da sind. In der Regel, aber wie gesagt, es gibt davon Ausnahmen, empfehlen wir bis zur Nachkontrolle, das sind 6 Wochen nach der Operation, keinen penetrativen Geschlechtsverkehr zu haben und nicht in öffentliche Bäder zu gehen. Das ist wegen der Infektionsgefahr vorwiegend. Nach 6 Wochen haben sich in der Regel das Nahtmaterial, das sich auflöst, ist dann in Auflösung oder schon weg. Und nach einer Kontrolle, ob innen alles gut verheilt ist, geht es dann in der Regel wieder problemlos.
Generell Beschwerden, die nach einer OP auftauchen.
Na gut, also eben trotz unserer minimalinvasiven Verfahren darf man nicht vergessen, dass möglicherweise im Bauch drinnen doch eine große Baustelle ist. Ja, also mit unseren Bauchspiegelungstechniken, mit der Robotertechnik sieht man eigentlich draußen dann immer nur so ganz winzige Schnittchen. Und dann ist man vielleicht so ein bisschen verführt zu denken, ah ja, das ist alles easy und das tut nicht weh. Aber je nachdem kann eben, wie gesagt, die Baustelle innen schon eine ganz schöne Ecke größer sein. Also ich erwarte nach einer Operation leichte Schmerzen. Ich erwarte möglicherweise, je nachdem, was man gemacht hat, eine leichte vaginale Blutung, die aber jeden Tag ein bisschen weniger werden sollte und nicht mensstark werden sollte. Es kann sein, dass es einen Moment dauert, bis die Verdauung wieder in Gang kommt, also dass man vielleicht am Anfang noch ein bisschen Blähungen hat und alles noch nicht so ganz gut ist. Und auch, dass die Blasenfunktion vielleicht am Anfang noch einen Moment Zeit braucht, bis wieder alles so funktioniert wie vorher. In der Regel sind aber die Erholungszeiten, also wo man wirklich denkt, oh, ich muss im Bett bleiben oder ich muss mich schon nach den urogynäkologischen Operationen, Senkungsoperationen kurz. Also die meisten sagen mir, ich kann nach 6 bis 10 Tagen, eigentlich konnte ich wieder so die normalen Sachen machen. Was wir nicht möchten nach Senkungsoperationen, ist schwere Gewichte gerade lüpfen und tragen. Also das wollen wir nicht jetzt im Herbst, wenn die Blumenkästen reingeholt werden, dass jemand, der frisch operiert ist, gerade da noch so ein bisschen Krafttraining macht, weil wir automatisch, wenn wir was hochheben, die Luft anhalten. Und das bedeutet dann, dass der ganze Druck ins frisch operierte Gebiet geht und das müssen wir schützen. Also das geht dann noch nicht.
Das ist eigentlich wie nach einer Geburt ganz ähnlich jetzt. Eben das Vorgehen mit beckenbodenfreundlichem Alltag.
Genau, absolut. Und ich glaube, da ist man sich nur selber lieb, wenn man gerade so die ersten Wochen, diese Netze brauchen 3 bis 4 Wochen, bis die sich gut mit dem Gewebe verbunden haben. Und das ist wirklich für mich die extrem wichtige Zeit, wo ich auch Leute, die zum Beispiel eine schwere Tätigkeit haben, in der Pflege tätig sind, die sonst irgendwie schwere Kisten heben müssen, wo ich die vom Arbeitsalltag krankschreiben würde, aus dem Grund.
Über die Rezidivraten haben Sie schon gesprochen. Sie haben eben auch gesagt, dass es diese Phase, die Sie jetzt erwähnt haben, die Zeit nach der OP wichtig ist, aber auch das Training eben, das man dann macht, auch langfristig wahrscheinlich Beckenbodentraining. Können Sie dort noch sonst etwas ergänzen? Oder ist das eigentlich, sind das die zwei wichtigsten Punkte?
Ja, ich glaube, worauf man eigentlich auch nach einer erfolgreichen Operation immer achten sollte, ist, dass man nicht verstopft wird. Also diese Verstopfungsproblematik, das höre ich in der Sprechstunde auch ganz viel. Es ist nie gut, wenn man stundenlang auf dem WC sitzt, wenn man verstopft ist und dann nachher fast noch eine Schere braucht. Das ist einfach für den Beckenboden nicht gut, dieses dauernde Pressen. Dann ist es besser, dass man Sachen zur Stuhlregulierung einnimmt. Das können auch ganz natürliche Sachen sein, wie Flohsamenschalen oder Leinsamen in Joghurt oder Feigen, was es da so alles gibt, dass man einfach nicht so eine Wahnsinnspressgeschichte auf dem WC hat. Und wenn wir Netze eingebaut haben, empfehle ich auch, wenn die Patientinnen älter werden, dass die lebenslang lokale Östrogene als Creme vaginal benutzen, damit das Gewebe nicht so dünn und fein wird und die Netze nicht einwandern. Und da sind die Patientinnen meistens gar nicht so glücklich, wenn ich sage, ja, für immer, für immer. Ja, aber was ist, wenn ich es mal vergesse? Das ist dann auch nicht so schlimm, aber prinzipiell sollten die eigentlich für immer östrogenisiert bleiben.
Das passt eigentlich zum letzten Thema, das ich noch kurz ansprechen möchte, und zwar hormonelle Faktoren. Inwiefern jetzt, wir haben viele Frauen, die in die Perimenopause kommen sind, auch Postmenopause. Was haben die Hormonschwankungen für Auswirkungen eben auf Senkungen und Senkungs-OP?
Also, es ist jetzt irgendwie so eine ganz traurige Wahrheit, aber ich glaube, wenn man ein Problem mit Senkungen und Inkontinenz hat, wird in der Perimenopause und in der Menopause alles tendenziell schlechter. Durch den Abfall der endogenen Hormone, wird auch dieses Gewebe, das Hormonrezeptoren hat, weniger gut mit Hormonen versorgt. Und darauf muss man sich so ein bisschen einstellen. Das sage ich auch, wenn Frauen eine schwierige Geburt hatten, dass sie sich nicht in der Menopause davor scheuen sollen, dann mit jemandem vom Fachpersonal zu reden. Weil dann, wie gesagt, Senkungen schlimmer werden können und auch Inkontinenz und auch die Stuhlinkontinenz im Übrigen. Also das gehört für mich bei so einer Geburtsnachbesprechung dazu, dass man die schon mal darauf hinweist, dass sie da einfach nicht 10 Jahre mit den Problemen rumlaufen und denken, jetzt werde ich alt irgendwie, sondern dass man dann frühzeitig was machen kann. Übrigens sollten auch Frauen, die eine Hormonersatztherapie nehmen, nochmal einen Blick darauf haben, oder man sollte bei denen einen Blick darauf haben, ob die Atrophiezeichen haben, also dieses Dünnerwerden des Gewebes. Weil das ist ein Trugschluss, dass man denkt, wenn man eine allgemeine Hormonersatztherapie hat, dass das ausreicht. Das reicht bei 40% der Frauen nicht vollständig aus.
Und was empfehlen Sie dann eben mit Cremen noch etwas zu machen, oder?
Genau. Es gibt so Hormoncremes, die sind effektiv. Es gibt auch Zäpfchen oder Tabletten lokal. Und das ist zum Beispiel von der Evidenz her auch eine gute Auswahl für den Laser, wenn man keine Hormone haben möchte. Also für die Atrophie ist der Laser sehr effizient, viel, viel mehr als für Inkontinenz und Senkungen. Und wenn man da sagt, okay, ich will auf keinen Fall Hormone nehmen, dann ist das wirklich eine gute Indikation für eine Lasertherapie auch. Aber die Cremes tun es auch, die sind kassenpflichtig, die Zäpfchen genauso und die Tabletten auch.
Okay, das ja sehr wichtig eben, dass man das Thema dann auch angeht und vielleicht eben noch zurückdenkt. Macht es aber in Ihren Augen nicht Sinn, so wie ich es jetzt auch alles verstanden habe, weil es super individuell ist, die Wechseljahre abzuwarten mit einer OP, dass man auch wirklich sagt, auch wenn sich das vielleicht hormonell wieder verändert, dass man trotzdem die OP angehen kann?
Es kommt drauf an. Also ich muss sagen, ich habe große Schwierigkeiten, einer 40-Jährigen zu sagen, ah ja, sie verlieren jetzt zwar Urin und Stuhlgang und die Gebärmutter hängt raus, aber wir warten jetzt mal 15 Jahre. Ich habe sehr viele in dem Alter, die sagen, wissen Sie, ich habe keine Kinder, ich kann weder mit denen was rennen, ich kann weder mit denen aufs Trampolin. Trampolin ist übrigens die stärkste Belastung, die man seinem Beckenboden antun kann. Und ich will irgendwie die Zeit mit meinen kleinen Kindern jetzt auch noch genießen, ohne dass ich dauernd die Binden wechseln muss und Angst haben muss, dass die Gebärmutter unten rausfällt. Also ich finde, das kommt wirklich vom Störwert, hängt vom Störwert für die Patientin ab. Natürlich versuche ich irgendwie, das nicht mit Ende 20 zu machen, wenn immer möglich. Aber manchmal haben auch junge Frauen schon ganz, ganz erheblichen Leidensdruck. Und ich finde das auch ein bisschen ungerecht, denen nur wegen des Alters eine Operation vorzuenthalten. Aber wirklich extrem wichtig, dass man wirklich alles konservativ ausprobiert hat, was man ausprobieren kann. Nicht um bis zu den Wechseljahren zu kommen, aber einfach, wie gesagt, weil für mich die Daten fehlen, was in 40 oder 50 Jahren damit ist.
Okay, das finde ich sehr wichtige Punkte, eben wenn man vom Alter her, dass man, wenn man jünger ist, tendenziell eher noch konservative Methoden oder mehr konservative Methoden ausprobiert.
Unbedingt.
Genau, und es gibt ja auch die Frauen, die immer wieder sagen, dass sie zyklusbedingt eben merken, beispielsweise, dass sie an gewissen Tagen ganz große Beschwerden haben und dann an anderen Tagen können sie joggen ohne Probleme. Das ist ja auch eine Realität.
Absolut, das ist vom weiblichen Zyklus her, ist die ungünstige Phase eigentlich die Gelbkörperphase, also die zweite Zyklushälfte so vor der Menstruation und Menstruation. Das sagen sehr, sehr viele und das ist einfach der hormonelle Einfluss, den wir da deutlich sehen. Man kann mal, wenn man sagt, okay, wir wollen noch alles probieren, bevor operiert wird, versuchen, diese zweite Zyklushälfte hormonell zu stützen. Oder man sagt auch, okay, wir benutzen jetzt in der zweiten Zyklushälfte mal ein Pessar mit einer Östrogencreme dazu und schauen, ob wir damit weiterkommen. Aber im Prinzip ist die zweite Zyklushälfte und so um die Menstruationsherum eigentlich ein Zeitpunkt, die der Beckenboden gar nicht schätzt. Hormonell bedingt.
Ja, aber das finde ich jetzt spannend mit dem Pessar und der Creme. Ich glaube, das können wahrscheinlich wieder viele Frauen mitnehmen. Und ich sage halt einfach auch, ich bin nicht für generell zyklusbasiertes Training, weil das ist individuell. Aber dass man einfach, wenn man weiß, beispielsweise an diesen Tagen geht bei mir wirklich nicht viel, dass ich dann an diesen Tagen eben auf diese Sportarten verzichte, beispielsweise, die dann wirklich nicht gehen. Das macht auf jeden Fall Sinn und dass man sich auch im Alltag dann eben, ja, vielleicht mal einmal mehr das Becken hochlagert abends, wenn das einem hilft, wenn man mehr Beschwerden hat.
Ja.
Genau. Zum Abschluss, wenn eine Frau sich eben, wenn eine Operation ein Thema wird, welche drei Punkte würden Sie der Frau mitgeben? Was ist wichtig? Was soll sie mitnehmen in ihre Entscheidung?
Das ist sehr wichtig, finde ich. Was erwarte ich von der Operation? Ja, wenn ich von der Operation erwarte, dass ich weniger Blasenentzündungen habe, funktioniert das meistens nicht. Wenn ich von der Operation erwarte, dass ich für meinen Partner attraktiver werde, ist das eine falsche Erwartung. Ja, also ich glaube, ich müsste so ein, zwei Punkte haben, die ich mit der Operation wegkriegen will. Das ist immer eine Frage, die ich am Anfang in der Sprechstunde stelle. Welche Beschwerden möchten Sie bei mir loswerden? Das finde ich wichtig. Die zweite Frage ist, wie wichtig ist die Dauerhaftigkeit und die Erfolgsrate für mich? Wenn wir nochmal an diese Inkontinenzoperationen denken, wenn ich jemanden habe, der 80 ist und sagt, ja, also dauerhaft, ich weiß ja gar nicht, wie lange ich noch lebe, ich nehme lieber die kleine Variante und habe dafür eine weniger belastende Operation vor mir mit dem Bulking Agent zum Beispiel. Ist das ein Unterschied, als wenn ich eine 40-Jährige habe, die sagt, nee, also ich möchte, wenn es geht, nur einmal operiert werden, dann ist wahrscheinlich das Bulking Agent nicht das Beste, sondern eher eine Schlinge, die man unter die Harnröhre legt. Und bei den Senkungsoperationen für die Beratung ist für mich auch wichtig, wie wichtig ist noch in Klammern penetrativer Geschlechtsverkehr für mich? Brauche ich das oder brauche ich das nicht? Und das kann auch mal matchentscheidend sein für die Wahl des Operationsverfahrens.
Vielen Dank. Und zum Abschluss, welche Entwicklungen, Sie sind ja schon lange in
Ja,
dieser
das stimmt.
Thematik drin, welche Entwicklungen beobachten Sie aktuell oder wo haben Sie das Gefühl, geht es hin?
Ja, wo geht es hin? Also wir haben vorhin schon so ein bisschen geredet über den Roboter, der natürlich extrem sexy wirkt, aber ich glaube eigentlich für die Patientin überhaupt keinen Unterschied macht unterm Strich. Insgesamt in der Diagnostik habe ich ehrlich gesagt nicht besonders viele Innovationen erlebt. Das ist im Prinzip eigentlich noch so ein bisschen so wie zu dem Zeitpunkt, als ich in der Ausbildung war mit der Diagnostik. Bei den Verfahren insgesamt geht es eindeutig hin zu den minimalinvasiven Verfahren. Bedeutet eben, dass man zum Beispiel nicht mehr den ganzen Bauch aufschneidet, sondern mit so kleinen Instrumenten im Bauch drin arbeitet. Für mich eine ganz wichtige Frage im Moment sind die tausend Sachen, die mit dem Mikrobiom passieren. Vaginal, aber auch in der Blase, in der Gebärmutter, weil das einfach, glaube ich, einen erheblichen Einfluss auf Wundheilung, Operationen und Beschwerden haben kann. Da machen wir jetzt aber eigentlich ein Fass auf, über die wir noch 2 Stunden reden könnten, Frau Meier.
Dann sind wir bei 8 Uhr abends.
Ungefähr. Nein, das Mikrobiom finde ich im Moment wirklich extrem spannend, weil, und ich beschäftige mich auch viel damit. Ich finde, das Mikrobiom hat bis jetzt zu wenig Beachtung bekommen. Und wir sind im klinischen Alltag auch immer so ein bisschen da am Rumhantieren. Ja, geben wir jetzt Antibiotika und zerstören eigentlich das eigene Mikrobiom oder stützen wir vielleicht lieber das gesunde Mikrobiom und die ganze Problematik mit Resistenzentwicklung von Antibiotika ist ein großes Thema, auch bei uns in der Sprechstunde, wo wir versuchen, dran zu arbeiten. Operativ denke ich, sofern das noch möglich ist, gehen wir eher in Richtung diese minimalinvasiven Verfahren und vielleicht auch ein bisschen Evaluation von Alternativen zu den herkömmlichen Netzen. Also, wie kann man Netze verträglicher machen, ohne dass die Haltbarkeit gefährdet wird? Das ist ja immer so ein Waagspiel, wo man gucken muss, wir möchten Haltbarkeit, aber wir möchten auch optimale Verträglichkeit haben. Da wird, denke ich, in den nächsten Jahren auch noch einiges laufen.
Das mit dem Mikrobiom, das habe ich jetzt wirklich noch so nicht im Kopf gehabt. Und das ist nicht nur im Zusammenhang jetzt mit Blasenentzündungen, sondern wirklich auch mit Operationen eben nachher für die Wundheilung zu
Absolut.
unterstützen. Okay, und da kann
Absolut.
man auch etwas beeinflussen jetzt oder gibt es da, dass man
Es
irgendetwas
gibt
nimmt?
zum Teil sehr bunte Ergebnisse, was das Mikrobiom betrifft. Aber wir wissen, dass das eigene Mikrobiom, das man mitbringt in der Operation, eine Wundheilung beeinflussen kann, dass es die Blasenfunktion beeinflussen kann und jetzt ganz weit weg von der Urogynäkologie zum Beispiel auch die Erfolgsraten von künstlichen Befruchtungen und solchen Sachen. Aber wie gesagt, wenn Sie da Sachen drüber lesen, das ist eine ganz wahnsinnige Spannbreite von Informationen. Ich ziehe für mich für den Alltag eigentlich die Konsequenz daraus, dass ich mehr darauf achten muss, wie das Mikrobiom bei der Patientin aussieht und dass ich möglicherweise auch eins, das fehlerhaft ist, stützen muss mit gesunden Laktobazillen, möglicherweise auch präoperativ, möglicherweise auch postoperativ. Postoperativ, um das nur noch ganz kurz zu erwähnen, ist, Blut stört das normale Mikrobiom. Blut ist pH-neutral. Die Vagina sollte eigentlich leicht säuerlich sein vom pH-Wert. Und ich glaube, da sind ganz viele Fragen noch nicht beantwortet, was so Wundheilungsstörungen, Erfolgen von Operationen und Blasenstörungen betrifft. Und im Moment ist es noch zu früh da, wie soll ich sagen, eine ganz klare Aussage zu machen. Aber wie gesagt, im klinischen Alltag achte ich darauf, dass ich das gesunde Mikrobiom möglichst stützen kann. Das sind Produkte mit Lactobacillen.
Das finde ich sehr spannend. Und ja, wer weiß, vielleicht sind wir in einem Jahr, 2 Jahren, wann auch immer weiter.
Noch nicht.
Oder auch nicht und können mehr darüber sagen. Gibt es noch etwas, was ich Sie jetzt nicht gefragt habe, was Sie noch loswerden möchten oder was Sie noch teilen möchten?
Ja, vielleicht nochmal so als kurze Gedankenanregung. Ich glaube, dass wir noch eine ganze Menge Forschung in die Prävention von Beckenbodenerkrankungen legen könnten. Es gibt da auch noch ganz, ganz viele ungeklärte Fragen. Manchmal sehe ich eine Patientin, die hat ein Kind geboren, das ist 3500 Gramm schwer gewesen und da ist alles gestört. Und andere gebären Kinder, die wiegen 5,5 Kilo und alles gut, kein Dammriss, nichts. Also im Moment sind da so Überlegungen hinsichtlich der Druckverhältnisse im Becken am Gehen. Das finde ich zum Beispiel sehr spannend. Und ich hoffe, dass wir noch nicht in 1, 2 Jahren, aber vielleicht so in 10 oder 15 Jahren mal mehr zur Prävention sagen können. Ja, wann macht es zum Beispiel klar einen Vorteil, einen Kaiserschnitt bei jemandem zu machen? Im Moment gehen wir da immer von so ein bisschen wackeligen Prozentzahlen aus. Vielleicht finden wir mal irgendwann raus, wen man wirklich mit einem Kaiserschnitt davor bewahren könnte, in 30 oder 40 Jahren eine Senkung oder Inkontinenz zu kriegen. Die Prävention finde ich noch einen wichtigen Punkt.
Das finde ich ein super wichtiger Input, weil wir da auch versuchen, eben es gibt ja auch der U-Choice-Rechner beispielsweise, aber es ist natürlich schwierig, muss man mit einer Fachperson anschauen, aber eben, dass wir auch sagen, dass ja, dass es sich einfach lohnt, eigentlich schon während der Schwangerschaft sich damit zu beschäftigen und nicht einfach abzuwarten, sondern wirklich, ja, so gut man kann, sich zu informieren.
Absolut. Und der Your-Choice-Rechner, wenn Sie den mal angucken, sehen Sie, dass wenn man diese Daten, die man da eingibt, verwendet, eigentlich immer nur so ein paar Prozent Unterschiede hat. Also da geht in den Your-Choice-Rechner geht ja ein bisschen die Familiengeschichte ein, ob die Mutter sowas hat, wie groß die Mutter ist, wie schwer die Mutter ist, ob die schon vor der Schwangerschaft Inkontinenzprobleme hat und so. Und wenn Sie da mal angucken, wie viel Benefit man dann vom Kaiserschnitt hat, dann ist das irgendwie gar nicht so viel. Ich habe immer gedacht, das macht so 20%, 30%, 40% aus. Stimmt aber nicht. Mit dem Your-Choice-Rechner sind das immer nur so 8, 9, wenn es ganz hoch kommt, mal 10% Unterschied. Und ich glaube, dass wir da viele Faktoren noch nicht richtig erfasst haben.
Ist das so in der Praxis, jetzt wieder eine Anschlussfrage an Ihre Ausführungen, in der Praxis, dass Sie einen Unterschied haben? Also stellen Sie denn fest, ich weiß nicht, ob Sie den erheben, ob eine Frau eine vaginale Geburt oder einen Kaiserschnitt hat? Haben Sie auch Senkungs-OPs bei Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten oder kommt das schon viel weniger vor?
Doch. Also der Kaiserschnitt hat nur einen bedingt protektiven Wert, weil die Schwangerschaft selber auch schon Veränderungen macht. Und vor 20 oder 30 Jahren haben wir gedacht, dass wir mit einem Kaiserschnitt alles verhindern können. Dem ist aber nicht so. Wenn Sie nur ein Kind haben, hat man wahrscheinlich den größten Benefit davon. Aber dieses Risiko, Senkung und Inkontinenz zu bekommen, gleicht sich nach 2, 3, 4 Kindern komplett an. Also die Schwangerschaft selber hat auch schon einen Einfluss auf den Beckenboden.
Genau, deshalb sagen wir immer, eigentlich schon in der Schwangerschaft ist der späteste Zeitpunkt, um mit dem Beckenbodentraining zu starten.
Aber ja, allerspäteste.
Allerspäteste, genau. Aber ich bin froh, dass Sie das noch ausgeführt haben, weil eben das, wir sind jetzt wirklich auch sehr bei der, wenn die Senkung schon da ist und wenn die Operation notwendig wird, waren wir thematisch vor allem, aber dass eigentlich eben alles vorher auch sehr relevant ist und dass wir da hoffentlich auch noch einen Schritt weiter sind in ein paar Jahren.
Ja, das finde ich wichtig für zukünftige Generationen, dass man da auch noch mehr Informationen kriegt.
Ja, Sonst noch irgendetwas, das Sie ergänzen möchten, ohne dass wir gegen 8 Uhr gehen?
Ich glaube, ich habe alles erzählt, was mir so eingefallen ist, Frau Meier.
Vielen, vielen Dank, Frau Kuhn. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und auch eben viele Sachen, die ich so auch nicht auf dem Schirm hatte. Ich bin überzeugt, das hilft den Frauen, die sich eben rund um das Thema Operation beschäftigen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich stoppe jetzt mal das Recording.
Vielen herzlichen Dank. Danke, Frau Meier. Das ist sehr flüssig gegangen und ja, das war so ein gutes Interview für mich.